This is Wall Street.
This is an opportunity for each citizen to buy a share in America.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Wall Street, in der wir uns heute mit einer relativ neuen, aber nicht unumstrittenen Finanzierungsmethode beschäftigen. Buy now, pay later heißt es inzwischen nicht nur in vielen Online-Shops, sondern auch im echten Leben kann man immer öfter Dinge kaufen, sie aber erst wesentlich später in Raten bezahlen. Welche Firmen da dahinter stecken, wie genau sie an dem Geschäftsmodell verdienen und warum die Börsen diese Unternehmen aktuell überhaupt nicht mehr feiern, das alles hat mein Kollege Teddy Ost recherchiert und zusammen mit den US- und Finanzexperten Heike Buchter und Jens Korte wollen wir jetzt einen genaueren Blick auf diesen umstrittenen Finanzierungstrend werfen.
$16.15 trillion. That is how much debt American households owed by the second quarter of 2022. A staggering 41.79% increase from $11.39 trillion just 10 years prior.
The consumers that have a whole lot of debt really are struggling to survive. They're struggling to meet rent or mortgage payments, repay college loans, to repay loans for a car.
$85,000. Das ist nicht etwa das typische Jahresgehalt eines Amerikaners oder die durchschnittlichen Gebühren für ein Studium in den USA. $85,000, das ist die Höhe der sogenannten Pro-Kopf-Verschuldung hier in Nordamerika. Mit anderen Worten, genau diese Summe häuft jeder Amerikaner im Schnitt im Laufe seines Lebens an. In keinem anderen Land der Erde ist die Schuldenlast der Verbraucher damit so enorm hoch. Dass das so ist, liegt auch daran, dass es gerade in den USA so unfassbar einfach ist, in die Schuldenfalle zu tappen. Egal, ob die Studienfinanzierung, Geld für die viel zu hohen Gesundheitskosten oder schlichtweg Kreditkartenschulden, Amerikas Firmen, Versicherungen und Unis sind ziemlich einfallsreich, um an das Geld ihrer Kunden zu kommen. In der heutigen Folge von Inside Wall Street wollen wir uns deshalb mit einer der neuesten Kreditfallen beschäftigen, in die nicht nur Bürger hier in den USA, sondern auch zunehmend in Europa tappen. Es geht um Buy Now, Pay Later, eine Finanzierungsmöglichkeit, die von Unternehmen wie Afterpay, Klarna und Affirm angeboten wird. Produkte werden dabei nicht sofort gekauft, sondern vorerst zinslos über einen längeren Zeitraum hinweg finanziert. Warum das gerade für junge Menschen so gefährlich ist, darüber wird uns gleich eine Verbraucherschützerin aufklären. Dazu Heike Buchter, die uns die gesamtwirtschaftlichen Folgen des Trends einordnet. Aber bevor wir auf diese tückische Bezahlverfahren eingehen, wollen wir unseren Blick vom Verbraucher jetzt noch einmal schnell auf die Unternehmen in den USA richten. Jens, da gibt es ja durchaus einige, die ziemlich hoch verschuldet sind, aber an der Börse trotzdem mitunter erstaunlich gut ankommen. Es geht ja um die sogenannten Meme-Stocks da, vor allem diese ja brisanten Unternehmen, die eigentlich im Rahmen des GameStop-Phänomens im Frühjahr 2021 so richtig durchgestartet sind. Viele davon haben ja damals in nur wenigen Wochen tausende Prozent an Aktien Gewinnen dazu gewonnen, waren aber fundamental gesehen eher wertlos. Vielleicht kannst du uns zu Beginn des Gesprächs einmal noch kurz erklären, was sind eigentlich diese Meme-Stocks, welche Firmen stecken da dahinter?
Das ist in der Tat auch ein absolutes Phänomen. Nehmen wir mal ein Beispiel, AMC Entertainment, die größte Kinokette der Welt, die waren eigentlich pleite und der Chef von AMC ist mittlerweile berühmt-berüchtigt geworden, dass er eben mit dieser Meme-Geschichte sein Unternehmen wieder richtig auf die Beine gestellt hat. Also bei AMC geht es eigentlich gar nicht mehr um Kinos, sondern es geht letztendlich um das Gezocke an der Wall Street und damit hält sich das Unternehmen am Leben. Aber eben, was sind genau diese Meme-Stocks? Das ist eben ein Phänomen, was aufgekommen ist während der Pandemie. Die Menschen waren gezwungenermaßen zu Hause, haben sich gelangweilt, es gab keine Sportwetten mehr und dann hat man sozusagen die Wall Street für sich entdeckt. Das waren vor allem Kleinanleger, die sich über das Internet gesammelt haben. Die haben dann auf Unternehmen gesetzt, die eigentlich ziemlich chancenlos wirkten, wie GameStop, wie AMC Entertainment, wie Hertz, die Autovermietung oder andere. Und dann hat man sich verabredet, hat gegen die Profis an der Wall Street gewettet. Diese Profis hatten vor allem Shortwetten am Laufen, also hatten auf fallende Aktienkurse gewettet und dann kamen eben diese Meme-Trader, die jungen Wilden und die haben dann die Wall Street gehörig durcheinander gewirbelt.
Viele haben ja auch ihre Corona-Schecks, also die finanziellen Hilfen der Regierung genutzt, um ja es einfach in irgendwelche Aktien zu investieren und zu hoffen, dass dabei eben ganz, ganz viel über Nacht bei rumkommt. Ist das jetzt ein Phänomen, was inzwischen ausgelaufen ist oder sehen wir da immer noch ja Auswirkungen von?
Ja, also man könnte sagen, dass wir quasi eine Art Comeback sehen von diesen Meme-Stock. Zwischenzeitlich hatte das in der Tat den Eindruck, dass diese Phase ausgelaufen ist, wo ja auch wieder es wieder viele Alternativen gibt, was man unternehmen kann und eben nicht nur zu Hause vor dem Computer zu sitzen und zu zocken. Sportveranstaltungen gibt es ja auch wieder im normalen Umfang. Aber es ist in der Tat so, dass wir jetzt doch wieder so ein kleines Comeback von diesen Meme-Stocks sehen. Das sind teilweise andere Aktien, nicht mehr unbedingt GameStop. Aber ja, dieses Phänomen hat sich doch hartnäckiger gehalten, als das viele erwartet hatten.
Gibt es denn da konkrete Unterschiede oder ist im Prinzip alles genau wie damals? Also ja, GameStop-Phänomen 2.0 quasi.
Es hat sich einiges verändert, vor allem was den Zeithorizont anbelangt. Ich denke, du erinnerst dich auch ganz gut, Anfang 2021, da haben diese jungen Wilden sozusagen gesagt, man wird GameStop kaufen, man wird AMC Entertainment kaufen und diese Aktien nie wieder abgeben. Und das hat sich jetzt doch geändert. Es ist auch Unsicherheit an den Märkten insgesamt aufgekommen in den letzten Monaten. Wir haben ja viele Turbulenzen und das bedeutet, dass vor allem viele jüngere Investoren einfach unsicher sind, längerfristig in den Markt zu investieren. Das heißt, wenn sie jetzt diesen Meme-Trade mitmachen, ist das eher kurzfristiger. Also Pump and Dump, also man pumpt Money, Geld eben in eine Aktie, hofft darauf, dass sie durchstartet, aber dann nach kurzer Zeit stößt man dann die Aktie auch schnell wieder ab und freut sich dann über den Profit, wenn der denn anfällt. Also das ist grundsätzlich einer der wesentlichen Unterschiede, dass eben viel kürzer und viel schneller hier gezockt wird.
Vielleicht können wir das Ganze zum Schluss nochmal an einem konkreten Beispiel festmachen. Bed Bath & Beyond fällt mir da jetzt spontan ein. Das ist ja eigentlich ein sehr traditioneller Heimausrüster, hat aber so ein bisschen die Digitalisierung verschlafen. Trotzdem hat sich die Aktie allein in den ersten zwei Wochen im August vervierfachen können und ist aber jetzt inzwischen schon wieder ordentlich abgerauscht. Was steckt da dahinter? Wie geht's Bed Bath & Beyond aktuell und was treibt da die Kurse oder was eben auch nicht?
Ja, also Bed Bath & Beyond ist in der Tat eines der dramatischsten Beispiele im Moment, wenn es eben um diesen Meme-Trade geht. Und wie du schon gesagt hast, Anfang August ist die Aktie abgegangen und dann auf einmal in der letzten Woche ging es mit den Kursen nach unten. Da hatte Bed Bath & Beyond eine strategische Neuausrichtung angekündigt. Das klingt grundsätzlich nett, strategische Neuausrichtung. Was sich dahinter aber letztendlich verbirgt, ist, dass Bed Bath & Beyond, wie du auch schon angedeutet hast, einige Schwierigkeiten hat. Konkurrenten wie zum Beispiel Amazon machen dem Unternehmen das Leben schwer. Deshalb hat man Massenentlassungen angekündigt. Der operative Geschäftsführer wurde entlassen im Sommer. Im Juni genauer gesagt war schon der Vorstandsvorsitzende entlassen worden. Läden werden geschlossen. Die Aktie war daraufhin dann weggerutscht und dann jetzt eben kürzlich hat sich auch noch der Finanzvorstand aus dem Fenster gestürzt. Selbstmord. Er war einer der letzten Top-Manager, der noch sozusagen an der Führungsspitze stand. Und das sind eben dramatische Entwicklungen und die sind dann eben auch an der Börse nicht spurlos vorbeigegangen. Und deshalb ist eben dieser Hype, dieser Meme-Hype um Bed Bath & Beyond ja relativ schnell geplatzt.
Nun, damit eben ein sehr, sehr tragischer Fall am Ende. Trotzdem das perfekte Beispiel dafür, wie eine Aktie auch ohne fundamentale Gründe wahnsinnig nach oben gejubelt werden kann. Also ja, sehr riskante Anlagen mitunter, diese Meme-Stocks. Aber darum soll es in unserer Folge heute nicht gehen. Wir wollen nämlich auf die Seite der Verbraucher schauen, besser gesagt in die Portemonnaies der Verbraucher. Denn da ist oftmals nicht allzu viel zu holen, zumindest nicht in den USA. Und ja, diese Schuldenkrise da, die hat sich eben in den letzten Jahren nochmals bedeutend verstärkt. Buy now, pay later ist eines der großen Gründe dahinter, warum viele Amerikaner, aber eben auch Europäer immer weiter in die Schuldenfalle tappen und warum das so ein riesiges Problem ist und wie große Finanzdienstleister damit Kasse machen. Das klären wir eben jetzt.
Knowing that I could pay for all of this later makes me so relaxed.
Diese Werbung hier kennen Sie vielleicht. Man sieht Snoop Dogg, den amerikanischen Rapper, wie er in einem übergroßen pinken Bett liegt und glücklich darüber ist, dass er seine Einrichtung erst viel später bezahlen muss. Das Video stammt von dem schwedischen Bezahldienstleister Klarna, der wohl bekannteste Anbieter des Buy Now, Pay Later-Prinzips. Das Unternehmen wurde zwar schon 2005 gegründet, ist aber erst im Sommer letzten Jahres zu Europas wertvollstem Unternehmen aufgestiegen.
Ein Fingertipp, gekauft. Bezahlt wird später. Shoppen im Internet ist unschlagbar simpel und furchtbar schnell.
E-Mail-Adresse eingeben, Geburtsdatum und das war's.
Dementsprechend ist die Verlockung halt auch groß, Ratenkäufe zu tätigen.
Buy now, pay later, so nennt sich das Prinzip. Jetzt kaufen, später bezahlen, irgendwann, wenn man es denn kann.
Letztes Jahr hatte Klarna noch einen satten Börsenwert von 46 Milliarden Dollar. Inzwischen, gut ein Jahr später, ist davon allerdings kaum noch etwas übrig geblieben. Nur noch 7 Milliarden Dollar ist die Firma jetzt wert, ganze 85% weniger als zu den besten Zeiten. Erst letzte Woche gab das Unternehmen bekannt, dass sich die Verluste in den ersten 6 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht haben. Kein gutes erstes Halbjahr also für Klarna, um es vorsichtig auszudrücken. Auch andere Unternehmen haben an den Börsen mittlerweile echte Tiefschläge erlitten. Die Aktie des Klarna-Konkurrenten Affirm zum Beispiel ist seit ihrem Höchststand im November um 80% gefallen. Schuld daran sind Entwicklungen wie steigende Zinsen, die Inflation und die angeschlagene Kauflaune der Verbraucher. Die hohen Schulden all dieser Unternehmen seien außerdem ein ziemlich zweischneidiges Schwert, wie dieser Analyst hier erklärt.
And the key layer on top of that is credit risk. You know, I think there's a lot of concerns about the consumer. We've never really seen this kind of inflationary environment affecting especially the lower end consumers. And losses are a sort of double-edged sword for these companies because not only do they run through the income statement, but they can affect their ability to gain funding and really to cause some serious problems for the balance sheet if credit losses go further down.
Mit der klassischen Kreditkartenbranche will allerdings keine dieser Firmen was zu tun haben. Im Gegenteil, die schwedische Firma Klarna zum Beispiel habe sich bewusst als Gegenspieler zu Unternehmen wie Visa und American Express positioniert. Das sagt der Chef von Klarna hier in einem Interview mit dem Sender CNBC, in dem er all diese Firmen als böse Buben abstempelt, die mit ziemlich schmutzigen Tricks unterwegs seien.
If you compare a credit card, there's a lot of tricky, nasty tricks going on, like revolve, pay less, do this, roll over for an eternity, what we call revolving credit, and they charge you up to 56% APR. Buy now, pay later is no interest, no late fees in the UK as an example. And we don't have a broken business model where we've been overcharging consumers' fees in an inappropriate way and been tricking them with insurance and this and that and all these type of different dirty tricks that credit card companies have been using on the consumers to charge them more than they really should pay for these services.
Die horrenden Verluste von Klarna bestätigen allerdings genau das, was Verbraucherschützer von Anfang an kritisieren. Das Versprechen, jetzt kaufen, später bezahlen, treibe die Verbraucher, vor allem junge Kunden, dazu, viel zu sorglos einzukaufen und die eigenen Schulden damit so schnell in die Höhe zu treiben, dass sie sie am Ende erst viel zu spät oder eben gar nicht zurückzahlen können. Spannenderweise ist die Methode in den USA erst in den letzten Jahren so richtig aufgeflammt und damit viel später als in Ländern wie Australien und Südkorea zum Beispiel. Dem raketenhaften Wachstum hat das allerdings keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, laut Bloomberg ist die Zahl der Amerikaner, die Buy Now, Pay Later nutzen, seit dem Jahr 2018 jährlich um 300% gestiegen. Mit mehr als 30 der insgesamt 150 Millionen Nutzern ist Amerika damit Klarnas größter Markt. Auch in Europa ist das Bezahlangebot spätestens seit der Pandemie sehr beliebt. Wer in Deutschland oder in der Schweiz online Waren bestellt, wird relativ schnell und prominent auf den pinken Klarna-Button aufmerksam gemacht. In 3 Raten zinslos bezahlen liest man dann auf den Webseiten oft. Die erste Rate wird dabei direkt bei Bestellung abgebucht und die anderen beiden jeweils 2 Wochen oder eben 30 Tage später. Selbst im stationären Einzelhandel kann man inzwischen zinslos auf Zeit einkaufen.
In-store shopping with Klarna. The simplicity of online shopping, now at brick-and-mortar stores. Shop now, pay later. So you can get what you love today. Choose Klarna at checkout for flexible payments and smooth shopping everywhere.
Auch große Tech-Unternehmen springen mittlerweile auf den Bezahltrend auf. Der Smartphone-Riese Apple etwa hat im Juni seinen Vorstoß in die Branche angekündigt, denn der Markt verspricht außergewöhnliches Wachstum. Nicht wirklich überraschend ist deshalb, dass selbst die Supermarktkette Walmart an den Verbraucherkrediten verdienen möchte, genauso wie die Deutsche Bank, die sich in diesem Sommer zu dem Schritt entschlossen hat. Die Marktforschungsfirma Juniper Research prognostiziert, dass das Marktvolumen in den nächsten 4 Jahren auf 995 Milliarden Dollar springen soll. Aktuell ist der Markt gerade mal ein Viertel so groß. Dass der Markt so stark wachsen werde, liege auch daran, dass die Hürden für Verbraucher so dermaßen gering seien. Sich für Buy Now, Pay Later zu qualifizieren sei viel einfacher als für eine Kreditkarte. Das sagt etwa die US-Verbraucherschützerin Alice Hicks, die bei der Non-Profit-Organisation Americans for Financial Reform arbeitet. Die Risiken solcher Firmen aber seien weitaus höher, als einfach eine Kreditkarte abzuschließen. Das erzählt sie hier im Gespräch mit unserem Kollegen Teddy.
It's easier for someone to be approved for a buy now, pay later product. But as far as the affordability of keeping it up, it's actually riskier than a credit card.
Sie erklärt, dass das Modell jetzt kaufen, später bezahlen vor allem eine psychologische Falle sei.
So one main promise to consumers, which is paying your bill in bite-sized chunks. And if you do it right and you buy something when you get paid, every 2 weeks, the money's there and it's paid for in 6 weeks. It makes things more accessible for consumers. It makes things more affordable.
Das große Versprechen all jener Unternehmen sei, dass der Kauf von Waren und Dienstleistungen auf Raten dazu beitragen kann, das eigene Budget auszugleichen. Genau das funktioniert in den USA besonders gut, denn hier werden Angestellte bi-weekly, also alle 2 Wochen, bezahlt.
In reality, it's a way for consumers to rack up a lot of debt unknowingly, because if I'm buying something for $100 and I only have to pay $25 every 2 weeks, you're only thinking about that $25 that you have to pay next. And you buy something else and it's $25 here, $25 there.
Durch die Ratenzahlung denke man automatisch immer nur an die nächste kleine Teilzahlung, die auf den ersten Blick eben durchaus erschwinglich wirkt. Doch oft bleibe es eben nicht bei einem Ratenkauf, sodass sich die Kosten schnell auf hunderte Dollar pro Gehaltscheck summierten.
At some point you're paying, maybe you're racking up $100 per paycheck or $200 per paycheck that you're paying. And it's eating up your budget. So in reality, it's costing consumers a lot more money than it probably would have if they just use their credit card.
Hicks ist der Ansicht, dass viele Verbraucher so am Ende deutlich mehr Geld ausgeben, als wenn sie einfach mit ihrer Kreditkarte gezahlt hätten. Viele kleine Raten hier und da seien wenig übersichtlich, während eine große Summe auf der Kreditkartenrechnung oft abschreckend wirke und die Verbraucher so von weiteren Anschaffungen abhalte. In den sozialen Medien berichten inzwischen viele verzweifelte Klarna-Kunden, wie sie dadurch in die Schuldenfalle getappt sind. Wie hier in diesem ZDF-Beitrag, der einige verzweifelte Kunden zusammenfasst.
Unter dem Hashtag Klarna-Schulden posten junge Menschen über ihre Online-Shopping-Schulden.
I'm Serkan. I have Klarna-Schulden.
Ich wünsche dir zu Weihnachten Geld.
Und was machst du damit?
Klarna-Schulden begleichen.
Bei vielen geht die Kaufsucht auf Raten sogar so weit, dass ihre komplette Existenz auf dem Spiel steht.
Dispo war komplett ausgeschöpft. Die Bank hat mir keinen Aufschub mehr gewährt. Wir haben dann die Dispo nicht mehr erhöht. Und ich habe dann echt realisiert, okay, wenn ich jetzt, ich kann meine Miete somit nicht mehr zahlen. Ich kann meine Miete nicht mehr zahlen, ich kann mir nichts zu essen kaufen.
Das perfide daran, weil viele Online-Shops wissen, wie verführerisch diese Bezahlangebote sind, zahlen sie Firmen wie Klarna deutlich höhere Provisionen und Servicegebühren als klassischen Kreditkartenunternehmen. Die Verbraucher wiederum zahlen zwar zunächst keine Zinsen für ihre vermeintlichen Schnäppchenkredite, sobald sie aber eine Zahlung verpassen, kommen schnell Gebühren und andere Geldstrafen obendrauf und die fallen oft deutlich höher aus als klassische Kreditkartenzinsen. Rund 10 bzw. 15% werden bei den Zahlungsanbietern PayPal und Klarna fällig, sobald die Frist von 30 Tagen verstrichen ist. Zum Vergleich, ein Konsumentenkredit bei der Hamburger Sparkasse kostet aktuell 12,3%. Eine Studie des Finanzunternehmens Credit Karma zeigt, dass rund 40% aller Buy Now Pay Later-Nutzer schon mal mindestens eine Zahlung verpasst haben. Umso jünger die Kunden, desto höher dabei die Säumnisquote. Bei den Jüngeren ab 18 soll mindestens die Hälfte aller Nutzer schon mal eine Rate verpasst haben und deshalb eben Verzugszinsen gezahlt haben. Wer danach nicht zahlt, landet mit seinen Verbindlichkeiten schnell beim Anwalt. Etwa 1% aller Klarna-Rechnungen, so ein Unternehmenssprecher, werden in Deutschland an eine Inkassofirma weitergereicht. Weitaus besorgniserregender aber ist, dass sich das Bezahlprinzip zumindest in den USA immer weiter in das alltägliche Leben vieler Verbraucher frisst. Statt Klamotten im Internet kann man hier mittlerweile auch lebensnotwendige Dinge wie Miete und Nebenkosten über solche Apps zahlen. Auch der Kauf von Waffen funktioniert mittlerweile über solche Anbieter, genauso wie der tägliche Einkauf von Lebensmitteln, wie hier etwa bei der App Foo.
This is Jeremy. Jeremy's got a single man's fridge, but a hangry girlfriend on the way. What's he gonna do? He's gonna use Foo. Jeremy buys groceries now and pays Foo back later. Be like Jeremy and download the Foo Pay app now.
Gerade Nahrungsmittel mausern sich so immer mehr zur Kreditfalle. Schuld ist unter anderem die hohe Inflation, die nicht nur Lebensmittel in den USA noch teurer gemacht hat als ohnehin schon. Der britische Buy Now Pay Later Anbieter Zilch etwa meldet, dass 38% der Transaktionen mittlerweile auf Supermarkteinkäufe oder Restaurantbesuche entfallen. Doch das Problem mit den neuen Finanzierungsanbietern ist nicht nur psychologischer Natur. Viel eher noch sind es Grauzonen, in denen diese Firmen agieren. Anders als Kreditkartenunternehmen werden Finanzdienstleister wie Klarna nämlich bislang kaum reguliert und müssen sich deshalb kaum an geltende Verbraucherschutzregeln halten. Das Stichwort hier, zumindest in den USA, heißt Truth in Lending Act. Das ist ein Gesetz, an das sich herkömmliche Kreditgeber ziemlich strikt halten müssen. Aber Firmen wie Klarna haben kreative Lösungen gefunden, um die gesetzlichen Anforderungen einfach zu umgehen. Bislang nämlich gilt das Gesetz nur für Kreditgeber, die ihre Kredite in 5 oder mehr Raten aufteilen. Wer aber schon mal bei Klarna, Affirm und Co. bestellt hat, weiß, dass man seine Einkäufe hier maximal in 4 Raten abstottern kann. Die Europäische Kommission hat deshalb bereits im vergangenen Jahr einen Vorschlag für eine neue Verbraucherkreditrichtlinie vorgelegt. Ziel des Entwurfs ist, die gesetzlichen Rahmenbedingungen an die Digitalisierung und das veränderte Marktverhalten anzupassen und damit ein höheres Niveau an Verbraucherschutz zu gewährleisten. Im Ergebnis würden damit auch Kleinstkredite unter diese neue Richtlinie fallen. Auch eine Obergrenze für Zinssätze und Gesamtkosten soll kommen. Doch das Problem fängt schon damit an, dass hier oft Menschen zum Einkaufen verführt werden, die im Zweifel gar nicht so wirklich kreditwürdig sind. Es gäbe zwar durchaus Unternehmen, die zu ihrer eigenen Sicherheit eine minimale Bonitätsprüfung durchführen, sagen Verbraucherschützer. Statt einem geschulten Auge kommt hier aber oft eine künstliche Intelligenz zum Einsatz. Die kalkuliert aus Daten wie dem Alter, der Uhrzeit, dem Kaufbetrag und früheren Transaktionen einen individuellen Wert. Auf Grundlage dieses Wertes gibt die künstliche Intelligenz dann oft ziemlich schnell grünes Licht für die Ratenzahlung. Ist diese Kreditlinie erstmal ausgereizt, gibt es zwar auch bei Klarna und Co. keine Möglichkeit, den Rahmen zu erweitern, aber nichts hindert ja Verbraucher daran, einfach den nächsten Kreditdienst zu nutzen. Studien zeigen aber auch vermeintlich positive Aspekte der neuen Finanzierungsmethode. Hier erläutert zum Beispiel Jeff Tissen, Chef der Fintech-Abteilung bei der Unternehmensberatung Bain & Company, dass solche Firmen Menschen etwa dabei helfen würden, ihre Ausgaben besser zu verwalten.
77% of respondents told us that Buy Now Pay Later actually helps them to spread out the cost of purchases and helps them to better manage their finances.
Doch nicht nur das, sagt der Autor der Studie. Allein im Jahr 2020 sollen britische Nutzer 139 Millionen Dollar dadurch gespart haben, dass sie ihre Einkäufe eben nicht per Kreditkarte, sondern per Buy Now, Pay Later bezahlt haben.
And in fact, over the course of 2020, we estimate that Buy Now, Pay Later users in the UK saved around 103 million pounds in credit card charges.
Wieder andere Studien haben allerdings gezeigt, dass all jene Nutzer am Ende deutlich eher dazu neigen, mehr Kreditkarten, mehr Ratenkredite oder andere Kreditprodukte zu besitzen als die Allgemeinbevölkerung. So haben sie insgesamt oft höhere Schulden und ihre Finanzen eben weit weniger gut im Griff als gerne propagiert. Doch nicht nur die Kunden von Klarna, PayPal und Co. geraten damit immer weiter in die Schuldenfalle, auch die Unternehmen selbst dürften es in den kommenden Monaten und Jahren finanziell immer schwerer haben. Warum das so ist, das ordnet uns zum Schluss jetzt noch schnell unsere USA-Expertin Heike Buchter ein. Stichwort Zinswende. Heike, klär uns doch da einmal vielleicht kurz auf, wie genau die zum Belastungsfaktor für all diese Firmen werden kann.
Das liegt eben, wie du schon sagtest, auch daran, dass wir uns jetzt in einem ganz anderen Umfeld bewegen. Denn als das so richtig losgelegt hat mit den Buy Now, Pay Later Aktionen, da lebten wir in einer Zeit, als die Notenbanker, zumal die Federal Reserve hier in den USA, eben sehr, sehr großzügig waren mit ihren Hilfsaktionen und das billige Geld nur so rauschen ließen. Und jetzt befinden wir uns, wie wir alle wissen, in einem ganz anderen Umfeld. Und das wird natürlich auch das Geschäftsmodell auf die Probe stellen.
Kannst du uns da vielleicht einmal noch schnell erklären, wie genau das Geschäftsmodell funktioniert, beziehungsweise warum genau diese Firmen eben jetzt mit dem Ende der lockeren Geldpolitik dadurch unter Druck geraten?
Also wenn ich jetzt als Kunde zum Beispiel einen Pullover kaufe und ich wähle da diese Ratenzahlung, die mir von diesen Unternehmen angeboten wird, dann muss aber tatsächlich jemand diesen Kaufpreis entrichten und dafür muss es Geld geben. Ja, also wenn ich das jetzt nicht zahle, sondern erst in 3 Raten bezahle und abstottere, dann muss eben der Betrag aber trotzdem finanziert werden. Und diese Finanzierung wird natürlich durch das gesamte Marktumfeld, durch den höheren Zins, der jetzt eben herrscht, wird das eben teurer werden. Und es ist schon teurer geworden. Und wie wir eben auch an den Bewertungen von Klarna und anderen sehen, wissen die Investoren sehr wohl um dieses Problem.
Und das zeigt ja auch, ich meine, wir haben es in den letzten Quartalszahlen gesehen, allein die Verluste von Klarna haben sich ja enorm gesteigert in den vergangenen Monaten. Also das nagt einfach an den Margen dieser Unternehmen, wenn jetzt die Finanzierungsmöglichkeiten schwieriger werden. Wie siehst du das denn? Du hast ja selber als Zeitkorrespondentin auch über die Branche und speziell auch über diese Unternehmen berichtet. Was ist deine Einschätzung dazu und was war auch der Dreh eures Artikels? Worüber habt ihr genau berichtet?
Da komme ich wieder zurück auf meine ewige große Kritik, dass eben viele Startups Produkte anbieten, die letztendlich ein Problem nicht lösen, ja, sondern wie in diesem Fall es vielleicht sogar auf die eine oder andere Weise verschlimmern. Und es stellt sich schon natürlich die Frage, warum Investoren so versessen darauf sind, solche Startups zu pushen. Ja, das ist natürlich im Moment schon verlockend, angesichts dieser Bewertung zu hoffen, dass man das natürlich irgendwann bei einem Börsengang realisieren kann. Aber die Frage ist natürlich, wird da nicht einfach wieder wie bei Lyft oder Uber unglaublich viel Geld verbrannt für ein Geschäftsmodell, was nicht nachhaltig sein kann?
Gut, aber dann müssen wir die Linse jetzt schon nochmal aufziehen und das Ganze im Kontext der US-Wirtschaft einordnen. Siehst du denn da systemische Gefahren ausgehen von all diesen Unternehmen?
Ja, also ich meine, die Branche ist natürlich nicht so richtig groß genug, um eine systemische Krise hervorzurufen im Finanzsystem, meine ich. Aber wenn wir uns diese Trends angucken, dass eben gerade die jüngere Generation immer deutlicher in Schulden versinkt, dann ist das schon hochproblematisch eben auch für die längerfristigen Aussichten der US-Wirtschaft oder eben auch der Wirtschaft in Europa.
Du hältst ja schon irgendwie die ganze Branche für problematisch, oder?
Ich denke, man muss das natürlich auch breiter sehen und auf die jungen Generationen von heute beziehen, die zunehmend unter einem dicken, fetten Berg an Schulden begraben werden. Also da sind die Häuser, die sie sich jetzt zum ersten Mal leisten, da nehmen sie eine Hypothek für auf. Dann gerade hier in Amerika viele Studentenkredite, die sie zurückzahlen müssen. Das sind auch Billionen an Dollar. Und wenn jetzt eben auch noch diese Alltagstransaktionen, Alltagskäufe, die gerade eben von diesen Buy Now Pay Later Anbietern finanziert werden, wenn die jetzt auch noch oben drauf kommen und man da auch noch Geld schuldet, dann fürchte ich so ein bisschen um die Konsumkraft der jüngeren Generation. Und das wiederum hätte schon bedenkliche Auswirkungen auf die Wirtschaft, nicht nur in den USA, sondern eben auch weltweit. Weil Sabrina, wie du weißt, und darüber haben wir ja auch schon mal eine Episode gemacht, der US-Konsument ist der Konsument, der die Weltwirtschaft nach vorne zieht. Und wenn jetzt eben auch die kommenden Generationen da einfach nicht mehr mitspielen können, weil sie so verschuldet sind, dann wird das eben eine schwächere Weltwirtschaft auch zur Folge haben, potenziell.
Und damit möglicherweise viel größere Auswirkungen haben, als bislang eben sichtbar ist. Heike, lieben Dank für diese spannende Einordnung zum Schluss. Und damit schicken wir Sie, liebe Zuhörer, jetzt ins Wochenende. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und vielleicht denken Sie ja beim nächsten Online-Kauf an uns.